Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Dieses Mal ist Kerstin Hochmüller zu Gast. Sie ist CEO der Marantec Group, einem mittelständischen Unternehmen, das intelligente Antriebslösungen für Kunden in der ganzen Welt herstellt. Sie hat ungefähr 600 Mitarbeiter. Wer beim Schlagwort Mittelstand an Hidden Champion oder verknöcherte Strukturen oder ans Patriarchat denkt, der ist bei Hochmüller an der falschen Adresse. Die Eigentümerin und CEO hat nicht nur die Hierarchien im Unternehmen abgeschafft, sie nennt ihr Unternehmen einen Open Champion, also weg vom Hidden Champion. Sie fordert mehr Offenheit und Kooperationswillen vom deutschen Mittelstand. Genau darüber sprechen wir in dieser Episode. Wir sprechen aber auch darüber, wie es ihr gelingt, Vorsätze einzuhalten und Visionen umzusetzen. Da hat sie einen ziemlich guten Hack, wie ich finde. Hört einfach rein. Liebe Frau Hochmüller, herzlichen Dank, dass Sie Gast im Podcast sind.
Vielen Dank, gerne.
Frau Hochmüller, Sie kennen das Konzept. Bei mir bringt jeder Gast 3 Gegenstände mit und wir unterhalten uns über die Werte. Ich bin schon sehr gespannt, was Sie als Frau der Wirtschaft, als Vertreterin des Mittelstands uns mitgebracht haben in diese Folge. Wollen Sie einfach einen Gegenstand, einen Wert als erstes rausgreifen?
Ja, den ersten Gegenstand, den ich mitgebracht habe, ist eine Salvador Dali-Maske.
Wow.
Die, glaube ich, viele kennen aus dem Film Haus des Geldes, glaube ich. Mhm. Habe ich zwar auch zufällig gesehen, obwohl ich eigentlich kein Seriengucker bin, aber für mich symbolisiert es eigentlich 2 sehr wichtige Werte für mich. Und das eine ist Gerechtigkeit und das andere ist Rebellion. Und natürlich aus wirtschaftlicher Sicht und vor allen Dingen aus Mittelstandssicht. Gerechtigkeit ist wirklich ein sehr persönliches Thema von mir. Ich möchte mich gerecht verhalten. Ich möchte mit Menschen gerecht umgehen. Das ist etwas, was mich in meiner Rolle extrem treibt. Und das bedeutet einfach, mit allen gleich umzugehen und auch gleiche Regeln zu haben und mich nicht irgendwie in einer Sonderposition zu sehen mit Sonderrechten und sonstigen Dingen, sondern wirklich das sehr gleich zu machen. Da liegt ein großes Augenmerk von mir. Aber ich möchte eben auch, dass alle, die in unserem Unternehmen arbeiten, sich auch gerecht verhalten. Also das ist mir sehr wichtig. Diese Maske symbolisiert das für mich, weil es geht um Gerechtigkeit. Alle sind gleich und werden entsprechend ihrer Expertisen eingesetzt, vor allem auch in dieser Serie. Und das andere ist wirklich eine Rebellion im positiven Sinne, nämlich ich bin der festen Überzeugung, so kann es nicht weitergehen und vor allen Dingen nicht für den Mittelstand. Und es ist Zeit zu rebellieren bzw. Dinge krass zu hinterfragen und auch anders zu machen. Und darum ist das für mich eigentlich ein super Symbol für diese beiden Werte.
Sehr, sehr spannend. Also da müssen wir natürlich beide vertiefen. Bleiben wir mal beim ersten Aspekt. Nee, vorab die Frage, haben Sie die Maske schon mal selber getragen? So auf den ersten Blick jetzt im Video sieht es so aus, als würde die passen.
Ja, in der Tat habe ich sie getragen.
Wo haben Sie die getragen?
Und zwar war das bei einer Weihnachtsfeier unserer Firma. Und da haben verschiedenste Abteilungen und Gruppen haben dort so Vorführungen für die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht. Und ich war in dem Team der Produktionsleute mit dabei. Und wir haben verschiedene Tänze aufgeführt in Nonnenkostümen. Und dann sollte halt jeder irgendwas Spezielles mitbringen, was ihn noch auszeichnet. Und da habe ich diese Maske getragen. Und da hatte ich schon vorher drüber nachgedacht. Und da fand ich den passenden Ansatz, die jetzt zu tragen. Natürlich hat mich nicht gleich jeder erkannt, was ja auch das Ziel war. Aber danach war es halt auch meine Aussage, was ich damit in diesem neuen Kostüm auch zusätzlich noch sagen wollte.
Sehr spannend. Also ich finde es sehr, sehr spannend, dass Sie den Wert Gerechtigkeit als erstes nennen. Jetzt kommen Sie aus einem ganz traditionellen Unternehmensumfeld. Ihr Unternehmen gibt es, glaube ich, schon seit den 50er Jahren, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, die Firma Marantec selbst nicht, aber unsere Ursprünge kommen daher, dass die Firma Hörmann, das stimmt.
Wo auf Ihrem Weg ist Ihnen Gerechtigkeit zuerst begegnet? Warum bewegt Sie das so? Das ist ja ein Motiv, was ich jetzt, ich war lange Journalistin, sozusagen selten aus dem Mittelstandsumfeld höre. Deswegen finde ich das super spannend, dass Sie das sagen.
Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist mein persönliches Thema. Es hat mich schon immer als Mensch getrieben, aber es ist mir halt klarer geworden, wenn auch viele sagen, dir ist das total wichtig, du bist total gerechtigkeitsliebend. Was natürlich auch zu Problemen führt, wenn man es immer jedem recht machen möchte vor allen Dingen, dann wird es natürlich teilweise, kehrt es sich auch um und arbeitet gegen einen. Also da muss man natürlich manchmal auch aufpassen. Aber ich glaube, es ist ein sehr persönliches Thema, dass ich einfach gerecht sein möchte und vor allen Dingen auch mit den Rollen auch gerecht umgehen möchte. Jede Rolle ist wichtig, jeder Mensch ist wichtig und es hat niemand das Recht, sich irgendwelche Sonderdinge, Sonderrechte herauszunehmen, andere Regeln zu haben als andere, nur weil er vielleicht vermeintlich in der Hierarchiestufe weiter oben ist. Das ist etwas, was mich eigentlich schon immer getrieben hat und was ich auch versuche, wirklich zu leben.
Mhm. Nun sind Sie ja sozusagen die in der Hierarchie am weitesten oben bei Ihnen. Also wie kriegen Ihre Kolleginnen und Kollegen
bewegen ihre Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter mit, dass sie sich um Gerechtigkeit kümmern. Wenn Sie die sogar ansprechen, muss das ja sehr offensichtlich sein. Können Sie da ein Beispiel nennen?
Also zum einen hoffe ich, die empfinden das auch so, dass es gerecht ist, aber das Versuchen, also es ist ja, bin ja nicht nur ich, sondern es ist schon auch natürlich das Unternehmen als solches und im Mittelstand und auch jetzt in meiner Funktion. Ich habe ja ständig auch Kontakt zu allen möglichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und wir sind in Projekten auch normal genauso unterwegs wie alle anderen auch. Das heißt, ich erfülle da genauso Jobs und Tickets wie jeder andere auch. Und ich glaube, in dem täglichen Umgang stellt man das fest und auch in der Bewertung, wenn es darum geht, ob ich jetzt anders reise, ob ich ein anderes Auto habe oder ob ich ein anderes Büro habe. Wir haben ein Gemeinschaftsbüro beispielsweise. Also wir versuchen da auch mit gutem Beispiel voranzugehen, wie wir das meinen. Und wenn wir feststellen, dass es eine Art von Nichtgleichheit gibt, dann gehen wir auch dagegen vor und wir reden dann auch mit den Leuten. Aber ich glaube, der Umgang, Menschen, die merken, dass wir und ich jetzt für mich in der Person die Gerechtigkeit wirklich versuche zu leben und auch das ja erlebbar zu machen im Umgang mit mir.
Heißt das, bei Ihnen im Unternehmen gibt es gar keine Privilegien, also für Führungskräfte, für Teamleiter etc.?
Privilegien gibt es für Leistung, das versuchen wir umzusetzen. Also jemand, was unser Wunsch ist, natürlich selbstständiges Arbeiten und Mitmachen, Verantwortung übernehmen. Dann hat man Privilegien, indem man selbst entscheiden kann, wann man arbeitet, wann man seinen Urlaub macht. Und wir mischen uns da gar nicht ein. Aber dann ist die Erwartungshaltung natürlich auch, wenn es dann nicht funktioniert, dass man dann auch entsprechend da ist und die Sachen dann auch selber wieder in Ordnung bringt. Und dann gibt es Privilegien. Und ein Auto beispielsweise ist das Privileg, das bekommst du, wenn du halt viel fährst. Also früher war es natürlich so, weil du eine bestimmte Funktion hattest und heute geht es eigentlich darum, fährst du viel, ist es sinnvoll für die Firma und für dich und dann kann man ein Auto haben. Also das sind schon Dinge, Parkplätze, die wir abgeschafft haben, die nicht mehr privilegiert für die Produktionsleiter oder für die leitenden Angestellten sind. Also solche Dinge, die haben wir versucht darin zu äußern oder zu zeigen, dass wir das ernst meinen, dass es diese Privilegien nicht gibt.
Würden Sie sagen, Sie sind ein hierarchiefreies Unternehmen? Ich weiß, Sie haben ja auch die Gestaltung der Hierarchieebenen bei Ihnen im Unternehmen, machen Sie ein bisschen anders als gewöhnliche Unternehmen, sag ich mal, oder?
Wir versuchen, in Rollen zu leben und Hierarchien nicht zu haben. Und wenn es eine Hierarchie gibt, dann aufgrund von Expertise, dass man jemand zuschreibt, dass er entscheiden kann. Natürlich gibt es ein paar, die am Ende des Tages den Hut aufhaben müssen und auch mal entscheiden, wenn es halt irgendwie keine Einigung gibt. Oder natürlich gibt es auch Menschen, die möchten, dass man für sie entscheidet. Aber im Großen und Ganzen hat Hierarchie bei uns nichts damit zu tun, wo man sitzt, sondern was man tut. Und dann ist das eigentlich auch ein natürlicher Prozess. Es gehen die in eine Hierarchie, die auch viel Verantwortung übernehmen. Und dann hören andere auch zu und folgen auch, ohne dass man das dann als, das ist jetzt der Chef und dem, das machen wir jetzt, das ansieht. Und das ist uns eigentlich sehr wichtig, das wirklich auch so umzusetzen und zu leben.
Dann lassen Sie uns mal den zweiten Aspekt gehen, Rebellion. Das hat ja schon eng viel auch mit Gerechtigkeit zu tun. Gerade in der Finanzkrise haben ja auch viele gerade mit dieser Maske auch für mehr Gerechtigkeit im Wirtschaftssystem sind eingestürzt, sind auf die Straße gegangen. Wie rebellisch sind Sie denn? Gehen Sie selber auf die Straße? Wie leben Sie Rebellion?
Also zum einen ist mein Begriff der Rebellion jetzt nicht so sehr stark auf das Soziale, also dass man sagt, so gegen Ungerechtigkeit der Löhne, gegen Ungerechtigkeit von sonstigen Dingen, sondern Rebellion in Form von nicht hinnehmen, was ist, sondern hinterfragen und Dinge anders machen und immer wieder neu zu hinterfragen und es neu zu machen. Das ist für mich eine Rebellion und vor allen Dingen in unserer Reglementierungswüste Deutschland einfach mal zu sagen, was ist, wenn ich das nicht einhalte? Was ist, wenn ich diese Regel breche? Und die ist doch sowieso unsinnig, also lasst uns dagegen was machen. Also ich gehe jetzt nicht bewusst auf die Straße, aber ich versuche das halt in meinem Kontext als Familienunternehmerin und auch mit den Möglichkeiten in der Öffentlichkeit damit etwas zu bewegen. Das ist meine Straßenpolitik, wenn man so will. Und dass ich es wirklich versuche durchs Machen und durch Einfluss nehmen und erzählen, da wo ich kann. Aber jetzt nicht direkt auf der Straße, sondern ich treffe ja die mitverändern, eigentlich auch auf anderen Ebenen dann. Und das ist meine Form der Rebellion. Aber ja, genau darum geht es mir, zu hinterfragen und Dinge nicht mehr als gegeben hinzunehmen, nur weil sie schon 40 oder 50 Jahre so sind.
Das verstehe ich. Und was sind die Themen, die Sie da gerne ändern würden, wenn Sie sagen, der Mittelstand muss sich verändern, Sie wollen da nach vorne denken, was sind die Themen?
Unser großes Thema ist ja vom Hidden zum Open Champion, also zu sagen, hör auf, alles selber zu machen, hör auf zu glauben, dass dein Produkt jetzt die Weltlösung Nummer eins weiterhin ist, schau in die Welt, wie sie funktioniert und arbeite mit anderen zusammen, um auch dein Unternehmen innovativ zu halten. Also das ist da eigentlich der Hauptantrieb, zu sagen, der Mittelstand, der uns ja wirklich in Deutschland ernährt und zusammenhält, der muss anders denken, anders arbeiten und dieses Familiendenken muss eigentlich erweitert werden, dass wir halt eine Gesamtfamilie sind und dann können wir auch genügend Stärken entwickeln und das ist eigentlich mein Ansatz dabei bei dieser Rebellion, was soll dabei rumkommen, am Ende des Tages ein anderes Denken von Mittelstand und Wirtschaften.
Ja, Sehr, sehr spannend. Die Zeit läuft. Ich glaube, wir könnten da noch lang drüber reden, aber Sie haben ja noch zwei weitere Gegenstände. Ich bin gespannt.
Genau. Das zweite ist ein sehr kleiner Gegenstand. Das ist ein Goldhase sozusagen. Und das ist so eine kleine Brosche, die ich von einer Mitstudentin bekommen habe. Und zwar habe ich noch vor einigen vielen Jahren, das ist schon 10, 12 Jahre her, noch ein MBA-Studium gemacht. Und wir waren eine sehr unterschiedliche Studentengruppe mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen. Und was ich dort gelernt habe, und darum steht das symbolisch für mich, wirklich offen gegenüber Begegnungen und jedem zu sein und sich inspirieren zu lassen von dem, was jemand sagt oder denkt und was ich vorher vielleicht noch viel stärker hatte, also dieses Gleich und Gleich und man findet sich gleich mit Leuten zusammen, die ähnlich denken und eigentlich bewusst sagen, nein, hör jedem zu und kümmere dich nicht darum, wo der herkommt, was er gemacht hat oder wie er aussieht, sondern sei wirklich offen gegenüber allem. Und das ist eine extreme Bereicherung und die begleitet mich seitdem und darum liegt dieser kleine Goldhase immer bei mir auf dem Schreibtisch.
Hat der einen Namen? Der sieht so aus, als könnte er einen Namen tragen, der Hase.
Nein, das ist eigentlich die Goldhasengruppe und das ist unsere Studentengruppe und das ist der Goldhase und ja, der Name bleibt auch, der hat nicht noch einen extra Namen, sondern das ist der Goldhase.
Das spielt ja so ein bisschen ins Thema Diversität und viele Unternehmen sagen ja, wir wollen ganz divers sein. So im Alltag ist es immer ein bisschen schwierig, weil man dann am Ende irgendwie doch so die gleichen Leute einstellt und dann doch so ein bisschen so das im gleichen Teich schwimmt, sage ich mal. Wie machen Sie das, dass Sie das auch in der Praxis dann wirklich leben?
Wir versuchen das auch wirklich ganz bewusst andere Menschen anzuziehen und dass, wenn wir also selber Leute suchen, dann gibt's halt schon so Regeln, darf nicht aus unserer Branche kommen, darf nicht solche Erfahrungen haben, die wir haben, also muss bewusst irgendwie vielleicht auch ein paar Brüche im Lebenslauf haben. Das finden wir auch spannend und vor allen Dingen auch eine Idee und eine Vision, was er denn machen möchte und warum. Das ist das eine, wenn wir Leute suchen. Und das andere ist, wir suchen ja auch bewusst Kooperationen mit Startups, einfach weil die schon per se eine andere Kultur mitbringen. Und dann vernetzen wir sie halt sehr stark auch mit den eigenen Leuten, damit wir uns auch da irgendwie ja, gefordert fühlen, andere Verhaltensweisen anzunehmen. Und durch das Öffnen in den Netzwerken versuchen wir wirklich dieses Nutzebegegnung hinzunehmen oder anzunehmen. Und das merkt man halt schon, dass sich Dinge verändern, weil einfach auch schon die Akzeptanz von Menschen, die anders sind, die früher irgendwie belächelt worden sind, weil sie sich Mützen tragen oder sonstige Dinge tun oder einen Zopf haben als Mann, das ist heute überhaupt gar kein Thema mehr. Und daran sehe ich schon, dass das natürlich auch arbeitet und dass die Leute offener geworden sind.
Ist das manchmal auch anstrengend oder ist das was einfach so durchläuft?
Es war anstrengend und gibt auch immer wieder Stellen, an denen es anstrengend ist, aber ich habe mittlerweile das Gefühl, dass das sehr gut ist. Aber Menschen, die anders sind, sind natürlich auch anstrengend, wenn man versucht, dann irgendwie am gleichen Strang zu ziehen und jede andere Vorstellung davon hat, ist das durchaus zwischendurch auch anstrengend, ja.
Und Sie persönlich, leben Sie das auch im privaten, im persönlichen Leben? Also das heißt, suchen Sie sich auch da irgendwie Impulse, die bewusst anders sind? Setzen Sie sich da bewusst unter Stress, sage ich jetzt mal, das ist das System Hochmüller im Stress?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde es total gut, Menschen kennenzulernen, die sehr unterschiedlich sind und was völlig anderes gemacht haben und auch andere Ansichten haben, damit man einfach diskutieren kann. Und das finde ich halt total bereichernd. Und ja, das mache ich auch im Privaten.
Sehr spannend. Dann lassen Sie uns gerne den dritten Gegenstand gucken.
Genau. Der dritte Gegenstand ist eigentlich etwas, was ich jeden Tag trage. Und zwar ist das ein kleines Holzarmband mit Holzperlen. Und das kommt eigentlich daher, dass ich mal, wie man das klassischerweise macht, immer irgendwelche guten Vorsätze am Jahresanfang gemacht habe, die ich dann aber irgendwie aus den Augen verloren habe oder nicht eingehalten habe. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich muss ein Symbol dafür finden. Und weil ich auch sehr ein totaler Naturfreund bin, habe ich irgendwann gedacht, okay, du nimmst jetzt, ist mir dieses Armband begegnet, habe ich dieses Armband getragen. Okay, das symbolisiert jetzt für dich wirklich deine Pläne und Visionen, die du hast. Du erinnerst dich jeden Tag dran und das leitet dich und es lässt dich auch immer wieder fokussieren. Und das funktioniert ganz gut und darum habe ich das eigentlich immer bei mir und kann natürlich immer wieder, manchmal auch schon mal zwei getragen, weil irgendwie die einen Visionen und Pläne noch nicht umgesetzt waren, aber neue dazukommen sollten und also eher so symbolisch. Aber ich finde, es hilft irgendwie so ein bisschen, mich immer wieder zu fokussieren auf das, was ich eigentlich möchte.
Das finde ich spannend. Und das heißt, das Band wird gedanklich immer wieder neu aufgeladen mit neuen Visionen oder haben Sie dann tatsächlich, wie Sie es gerade gesagt haben, zwei oder drei oder vier verschiedene, die dann immer ausgetauscht werden?
Genau, das hatte ich schon mal, dass ich dann, wenn irgendein neues Jahr dazu kommt, zweites getragen habe. Ich kann ja nicht irgendwie aussehen nachher wie so ein Wolfgang Petri, der 30.000 Armbänder da hat. Und dann habe ich das jetzt ja im Wesentlichen eins und da sind dann auch immer wieder neue Visionen drin. Und wenn ich aber das Gefühl habe, das reicht jetzt nicht mehr, das muss neu sein, dann kaufe ich auch mal ein neues.
Spannend, spannend. Und das spezifische Band, woher haben Sie das? Haben Sie das selber gekauft? Hat das jemand geschenkt?
Wie? Nee, das kaufe ich selber, weil ich dann auch bewusst nach Holzarmbändern gucke und schaue, dass die irgendwie auch mit Liebe und per Hand gemacht werden und dass wirklich auch Holzkugeln benutzt werden. Und das kaufe ich dann aber selber.
Sehr spannend. Und was steckt in diesem Band gerade drin? Also was ist die Vision, an die Sie täglich sich erinnern lassen von dem Armband?
Also die Vision vor allen Dingen für die Firma ist wirklich ein Unternehmen zu sein, was sehr offen, was innovativ und was vor allen Dingen Dinge tut, wo Menschen gerne arbeiten und gerne mitmachen und gleichzeitig für mich persönlich Zeichen zu setzen, dass man mit Mut und Optimismus und auch Spaß an der Sache auch Dinge radikal verändern kann, auch wenn sie anstrengend sind. Und ja, und gleichzeitig nicht zu vergessen, dass ich zwischendurch mich ein bisschen entspannen muss und in die Natur gehe und auch ein paar andere Dinge mache. Aber im Wesentlichen ist es die Vision natürlich, die ich für mich persönlich und das Unternehmen habe.
Sehr spannend. Und haben Sie das dann auch unterteilt in einzelne Steps? Keine Ahnung. Also jede Kugel steht für eine Session Yoga im Wald oder sowas?
Nein, das habe ich nicht gemacht, sondern es einfach sollte halt natürlichen Ursprung sein, einfach weil ich diese Verbindung total gut und wichtig finde. Und auch in der, wenn ich draußen mit in der Natur Fahrrad fahre oder wandern gehe, dann einfach auch Ruhe finde und gleichzeitig Inspiration. Und darum war es mir einfach nur wichtig, dass es auch aus dem Naturstoff ist. Aber das hat jetzt nicht jede einzelne Kugel. Das wäre, glaube ich, sehr aufwendig. Dafür ist die Vision dann auch zu groß und sie verkörpert eigentlich das gesamte Band.
Sehr, sehr spannend. Ich fand alle drei Gegenstände sehr interessant. Lassen Sie uns das Bild vielleicht ein bisschen größer ziehen. Sie sind ja auch viel im Gespräch mit anderen Wirtschaftslenkern, mit unterschiedlichsten Personen, wie Sie gerade gesagt haben. Wie ist denn Ihr Eindruck? Wie optimistisch blicken Sie denn in dieses Jahr? Wir stehen ja noch am Anfang. Sie haben gesagt, okay, der Mittelstand muss innovativer werden. Er sollte mehr kooperieren. Wir müssen offener werden im Kopf. Wie blicken Sie denn da auf Deutschland? Sind wir auf einem guten Weg? Haben Sie das Gefühl, man muss da ordentlich ran? Wie blicken Sie in das Jahr?
Mein Gefühl ist nicht gut grundsätzlich und gleichzeitig doch, weil ich auch gelernt habe und lerne, dass man etwas verändern kann. Und Krisen tragen natürlich dazu bei, dass Dinge schneller gehen und auch einfach dranbleiben an diesen Themen und immer wieder darüber erzählen. Also unsere Reise berichten wir jetzt auch sehr offen und wir gehen auch sehr offen auf andere Mittelständler zu und erzählen auch unsere Ideen, versuchen da auch gemeinsam zu arbeiten. Aber wenn ich das insgesamt sehe, dann habe ich schon Befürchtung, ob wir den Willen und den Mut haben, wirklich so radikal uns zu verändern, damit es auch zeitlich noch klappt. Da stoße ich schon auf viele, die einfach hoffen, dass es wieder so wird wie vorher oder man halt wie in den letzten 20, 30 Jahren wirklich mit kleinen Veränderungen auch dann wieder auf Spur kam. Und möglicherweise reicht es, das wäre dann die Variante. Ich bin aber eigentlich der festen Überzeugung, dass das nicht reicht. Und allein aus umwelttechnischen Gründen, wenn wir uns das anschauen, kann es gar nicht reichen. Und darum ist es auf der einen Seite, bin ich da pessimistisch, ob wir das in Deutschland hinbekommen. Auf der anderen Seite schiebe ich das dann auch beiseite und sage, nee, es geht und man trifft auch viele Menschen, die was ändern wollen und mit denen versuche ich meine Zeit zu verbringen.
Und wie gucken Sie auf die junge Generation? Sehr oft die Beobachtung liest man zumindest ganz oft, dass die junge Generation politischer ist, dass sie genau diese grünen Ziele ja schneller verwirklicht haben möchte. Stimmt Sie das optimistisch oder glauben Sie, das ist nur so ein bisschen Schönfärberei?
Nein, ich glaube nicht, dass das Schönfärberei ist. Das interessiert die wirklich und die Art und Weise des Protests finde ich, ist ihre Wahl und ich finde es auch nicht okay, über Terroristen zu sprechen, weil ich glaube schon, dass es auch einfach eine extreme Hilflosigkeit gibt und dass man auch radikaler dadurch wird, weil wir halt überhaupt nicht reagieren und nichts machen. Von daher kann ich das ehrlich gesagt nicht verstehen, dass wir das so behandeln, diese Aktion. Die Erfahrung bei uns im Unternehmen ist eigentlich so, es interessiert sowohl junge als auch ältere Menschen. Das finde ich eigentlich gut. Wir haben ein paar Projekte, die gerade laufen, die auch sehr weitreichend sind und wir haben aber genau die gleichen Interessen bei Leuten, die länger dabei sind und auch älter sind. Und das finde ich hoffnungsvoll, weil wir brauchen ja auch Expertise von Dingen, die gehen und die nicht gehen und wie man das machen kann und wie man auch schnell vorankommt. Und von daher, wenn man diese Menschen trifft, dann ist eigentlich egal, ob jung oder alt, dann kann es auch in der Kombination funktionieren. Ja.
Sie haben jetzt gerade wahrscheinlich die Aktivisten von der letzten Generation angesprochen. Wenn die bei Ihnen im Unternehmen vorbeischauen würden, würden die ein Projekt finden, wo die sagen, das ist cool. Genauso muss es laufen in der Wirtschaft.
Ja.
Was zum Beispiel?
Die würden gerade ein Projekt finden, dass wir uns ernsthaft mit der Kreislaufwirtschaft beschäftigt haben und auch dabei sind, unsere Produkte in diese Kreislaufwirtschaft zu bringen. Und sie würden dann hoffentlich auch sehen und lernen, wie schwierig und kompliziert das Ganze ist, weil es liegt oft nicht an den Produkten, an den Lösungen und an den Möglichkeiten, sondern daran, dass man gleichzeitig die ganze Welt und sein Geschäftsmodell verändern muss, damit es funktioniert. Und dazu gehört halt ein Mehrklang aus Politik, Gesellschaft und Unternehmen. Und wenn das Unternehmen anfängt, Verantwortung dafür zu übernehmen, das ist wichtig, aber alleine können wir es nicht schaffen, sondern wir sind auch darauf angewiesen, dass andere natürlich mitmachen. Und das würde ich hoffen, würden Sie cool finden, dass wir genau das probieren.
Sehr, sehr spannend. Frau Hochmüller, ich fand das fantastisch. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und für die spannenden, inspirierenden Gegenstände und Werte, über die wir uns unterhalten haben.
Ja, war spannend, die raussuchen zu müssen, weil man so das auch nochmal symbolisch ganz gut zusammengebracht hat.
Das stimmt, das stimmt. Vielen Dank.
Ja, danke auch.
Und damit sind wir am Ende der 33. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt. Postproduktion Tobias Wiedenmann. Ein Podcast für die Wertekommission. Mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.